Ja, ich habe euch ganz herzliche Grüße von der Gemeinde Murnau mitgebracht. Die habe ich hiermit abgeliefert. Sie grüßen euch ganz herzlich. Und ich bin froh, dass ich wieder mal in eurer Mitte sein darf und die Predigt halten darf. Immer wenn ich hier vorne stehe, also egal ob hier in Geretsried oder in Murnau oder auch geschäftlich, dann verfolge ich natürlich Ziele. Und was ich mir immer wünsche, wenn ich vorne stehe, ist, dass ich im Grunde genommen ein gewisses Wissen vermehre. Und zwar das Wissen über Leben und Funktionalität, über Gelingen, dass unser Leben besser wird und einfacher. Und ich möchte auch dazu beitragen, dass wir wissen, was wir glauben können, wem wir folgen können. Ich möchte Hoffnung verbreiten, möchte die Hoffnung vermehren. Das ist so das Positive, das ist so die Motivation, die ich da verbreiten möchte. Und ich möchte, dass wir wissen, wer wir sind und was unser Leben generell ausmacht und wo unser Platz ist. Und diese Ziele verfolge ich eigentlich immer, wenn ich irgendwo vorne stehe, egal ob das geschäftlich ist oder ob das eben im christlichen Glauben, im kirchlichen Bereich ist. Insofern dürft ihr gespannt sein, ich habe ein Thema mitgebracht, nämlich das Vaterunser. Und da werden jetzt so eine innerlich durchschnaufen und sagen, Mensch, da habe ich jetzt schon ein paar Predigten gehört. Also gehen wir davon aus, der Text ist mindestens 90% der hier Anwesenden im Raum und natürlich hier beim Stream, seid mir herzlich gegrüßt. 90% kennen den Text auswendig. Und wahrscheinlich wird so sein, dass mindestens alle, die hier im Raum sind, eine Predigt über das Vaterunser gehört haben. Die meisten werden wahrscheinlich schon 3 Predigten darüber gehört haben und ein paar wenige vielleicht sogar mehr wie 5. Und jetzt komme ich auch noch mit so einer Predigt daher. Aber ihr könnt jetzt eine längere Geschichte dazu erzählen. Die Predigt, die ich euch heute halte, die habt ihr sicher noch nicht gehört. Und da geht es eben um das, was ich gerade beschrieben habe, um Vermehrung von Wissen, aber auch um unseren Glauben, um die Hoffnung, die wir haben und um unser Leben als solches. Wer sind wir? Was tun wir? Wo ist unser Platz? Was ist unsere Aufgabe? Insofern ist es in Anführungszeichen keine entspannte, leichte Sommerpredigt, sondern die nimmt euch, ja, tatsächlich, die strapaziert euch ein wenig, weil ihr dürft euch prüfen, wo stehe denn ich eigentlich, wie gehe ich eigentlich in meinem Leben damit um. Und es wird natürlich auch das Wissen vermehrt, in dem Sinne, dass wer jetzt also da mit seinem eigenen Leben völlig im Grünen ist und alles bereinigt hat und alles funktioniert und alles super ist, der kann das Wissen benutzen, um mit anderen Menschen im Gespräch zu sein. Genau, so einfach ist es. Und nur so ein kleiner Hinweis, es ist ja immer so, dass man hin und wieder mal in Urlaub fährt. Wer war schon mal in einem arabischen Land? Also doch ein paar. Und da gibt es ja tolle Gewürze. Wenn man da auf so einen Markt geht, boah, da riecht es dann auf einmal so ganz würzig und unglaublich. Und dann kommt man zu dem Stand hin und da leuchtet alles in bunten Farben und die haben da Gewürze. Das ist der Wahnsinn. Und hin und wieder waren wir ja dann schon mal in einem Restaurant und hat was gegessen und haben also gedacht, wie raffiniert die das würzen, das ist ja unglaublich. So ein Gewürz, wenn man hätte, da würde man ja nur noch mit dem Gewürz kochen, gell? Und dann kauft man sich so ein Gewürz und das kriegt man dann meistens in so einem Plastikbeutel und dann fährt man wieder heim oder man fliegt heim und dann hat man den Plastikbeutel, denkt man sich, na, das Gewürz in dem Plastikbeutel ist ja schlecht aufgehoben, das muss man in irgendein Gefäß rein tun und dann tut man das in den Gefäß rein und dann kommt es in den Gewürzschrank und da ist es dann. Aber man hat das Gewürz, gell? Aber wenn man das Gewürz nicht benutzt, also nicht in die Speisen reinpackt, dann hat man den Geschmack nicht. Dann hat eigentlich das Gewürz auch nicht seinen Sinn. Man kann zwar immer sagen, ich habe das tolle Gewürz und das schmeckt super. Und an dem Markt, ich habe es ja probiert auf der Hand, das war der Wahnsinn. Also der ganze Orient in dem einen Stück Zunge. Aber es hilft nichts, wenn es in einem Schrank ist. Es muss in die Speisen. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wir hören viele Predigten und dann packen wir die in die Tüte ein. Wir kommen heim, packen sie ins Gefäß, tun sie ins Regal. Und dann ist die Frage, ja, in unserem Lebensschrank, wie lange hält sich dieses Gewürz? Wann benutzen wir es? sodass das Leben diesen Geschmack des Glaubens bekommt und die Funktionalität des Glaubens bekommt. Wir hatten Gewürze daheim, wo er sagt, Mensch, die stehen da aber schon lange. Ich bin ein Freund von Gewürzen, deswegen auch das Beispiel. Also ich habe viele Gewürze zu Hause, aber ich benutze die auch. Gell? Und da sage ich immer zu meiner Frau, Mensch, nimm doch mal das Gewürz. Und dann sagt sie, ja. Und dann nimmt sie doch wieder das, was sie immer hernimmt, weil das kennt man. Mit dem kann man umgehen. Und ich sage immer, benutze nie was, was du nicht vorher probiert hast. Gell? Also wenn man Gewürz irgendwo reintut, dann müsste man schon wissen, wie intensiv ist das oder wie scharf ist das. Es gibt ja Leute, die benutzen das dann. Und dann sage ich, du, das ist kein Ketchup, das ist Chili. Und das ist scharf. Genau, naja. Also so viel zum Thema Predigt. Ich habe das Vaterunser mitgebracht und der Text ist ja, wie gesagt, sehr einfach. Ihr kennt ihn alle auswendig. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Soweit der Text. Und ich bin begeistert über dieses, darf ich das mal so sagen, einfache Gebet. Es ist ein Gebet, das ist aus dem Mund natürlich unseres Herrn Jesus. Er hat das Gebet gestiftet für uns alle. Aber es ist so ein Gebet, wenn man es genau anschaut, das ist denkbar einfach, von der Struktur her, von den Worten her. Das ist ein Gebet für den Mund des Volkes. Also jeder kann dieses Gebet beten. Ob klein, ob groß, ob jung oder alt, ob arm oder reich. Ob einfach strukturiert oder hochgebildet, mit Doktorgrad von mir aus, jeder kann dieses Gebet beten. Und dieses Gebet, und das begeistert mich doppelt, ist keine theologische Abhandlung. Also das muss nicht erst theologisch erklärt werden, weil es so kompliziert ist und weil man die Hintergründe so gar nicht verstehen kann. Und erst wenn einem das jemand erklärt hat, dann kann man da irgendwo mit einsteigen und das verstehen, was da dahinter steckt. Es ist, wie gesagt, es ist so ein ganz einfaches Gebet, das jeder beten kann, das für jeden ist, aus dem Mund des Volkes, aus dem Herzen des Volkes, für das Volk, ohne dass man große theologische Auseinandersetzung, Erklärung bräuchte oder, ich sag mal, hohe Geisteswissenschaften, die alles Mögliche in jede Ecke dieses Gebets erforscht haben und uns dann erklären möchten. Also an jedem Punkt kann jeder in dieser Welt, fast jeder, dieses Gebet sprechen und ist für ihn gültig. Und was ist das Besondere an dem Gebet? Dieses Gebet ist die Antwort auf die Urfragen unseres Lebens. Dieses Gebet ist die Antwort auf die Urfragen des Lebens. Und die Urfragen des Lebens, die lauten wie: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was ist der Sinn des Lebens? Und diese Frage, diese Urfrage des Lebens, also wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn des Lebens oder meines Lebens, diese Frage, die schwingt in jedem Menschen mit. Und der Mensch kann sich gar nicht wehren gegen diese Frage oder gegen diese Fragen. Man kann ja sagen, das ist die Urfrage des Lebens ganz allgemein und dann unterteilt in, wo komme ich her, wo gehe ich hin und was ist der Sinn des Lebens. Die hat Gott in uns Menschen hineingelegt. Im Alten Testament heißt es, dass Gott die Ewigkeit in die Menschen hineingelegt hat. Und weil er das in unsere Herzen hineingelegt hat und hineingepflanzt hat, ist in jedem Menschen dieses Wissen, da gibt es mehr. Da gibt es Ewigkeit. Hier gibt es im Leben einen Sinn. Hier gibt es irgendwo einen, der da drüber ist. auch wenn man sich nicht sicher ist, aber das schwingt in uns Menschen. Und deswegen stellen wir diese Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin und was ist der Sinn des Lebens oder was ist der Sinn meines Lebens? Weil das in uns schwingt, deswegen stellen wir diese Fragen. Und wir sind auf der Suche, deswegen sind wir überhaupt unterwegs und sind auf der Suche nach dem Leben, nach dem Sinn des Lebens, nach diesen Antworten. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Wo ist dieser Uranstoß? Dass das alles so seine Ordnung hat und alles so funktioniert. Deswegen machen wir uns auf den Weg. Und dieses Gebet ist eigentlich nichts anderes, als wie die Herzensantwort in unserem Leben auf diese große Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin und was ist der Sinn meines Lebens, unser Vater im Himmel. Damit bekenne ich, ich habe begriffen, wo komme ich her und ich habe begriffen, wo gehe ich hin. Und ich reihe mich ein in dieses Geschlecht. Unser Vater im Himmel heißt Gott, der Allmächtige, der im Himmel ist, der im Himmel thront, der Schöpfer ist, eben von allem, der Allmächtige ist. Er ist mein Vater. Und damit hast du einen wunderbaren Sinn in deinem Leben, nämlich jeder Mensch ist von Gott gewollt. Viele Menschen fühlen sich so unendlich abgelehnt und so einfach in diese Welt hineingespuckt. Und wie ungerecht ist das Leben. Das Leben hat mich nicht gefragt, ob ich in dieser Welt leben möchte, ob ich zu dieser Zeit leben möchte, ob ich in diese Familie hineingeboren werden möchte mit diesen Eltern und ob ich in dem Land aufwachsen will, in dem ich jetzt geboren bin. Bin einfach ins Leben hineingespuckt. Wie ungerecht ist dieses Leben. Na, ich weiß mich als Kind Gottes geliebt. Ich bin gewollt von diesem allmächtigen Gott, der im Himmel ist und auf dem Thron sitzt und alles fein regiert. Ich darf mich einreihen als sein Kind. Ich darf mich geliebt wissen als sein Kind und nehme ihn an als mein Vater. Und das ist auch das wirklich Wunderbare, was mich immer wieder zum Staunen und zur Anbetung bringt, dass Gott eben, der auf dem Thron sitzt, der Schöpfer Himmels und der Erde ist, der Allmächtige ist, dem kein Ding unmöglich ist, er will in so eine Vater-Kind-Beziehung mit mir einsteigen. So offenbart er sich uns Menschen. So will er unsere Beziehung haben, als Vater-Kind-Beziehung. Und es ist nicht dieser allmächtige und gewaltige Tyrann, der da irgendwo auf dem Thron sitzt und die Menschheit schikaniert, sondern er ist der, der uns Vater sein will, der es gut mit uns meint, der gute Pläne mit unserem Leben und in unserem Umfeld und in unseren Familien hat. Und mit dem Bekenntnis, Vater unser im Himmel, unser Vater im Himmel, reihe mir ein als sein Kind und nehme das an. Und möchte in diesem Segen, in diesem Umfeld leben. Und das bekenne ich eben auch, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme in meinem Leben, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das, was ich will. Danach sehne ich mich. Danach strecke ich mich aus und dazu bekenne ich mich. Und nochmal, das Gebet ist eine Herzensantwort auf die große Frage des Lebens. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn des Lebens? Vater unser im Himmel, da bin ich am Ziel mit meiner Suche. Und ich leiste ein Bekenntnis und reihe mich ein, als Kind Gottes. Und Gott hat uns diesen Weg gebahnt durch Jesus Christus. Er hat ihn in diese Welt hineingesandt, um uns zu versöhnen mit ihm. Die Beziehung zwischen uns und ihm war ja getrennt oder ist getrennt. Durch die Bibel beschreibt es als Sünde. Und ihr Lieben, da geht es nicht um die Sündchen. Sündchen in Anführungszeichen. Lügen, stehlen, vielleicht sogar morden. Das sind Sündchen gemessen an der Sünde. Und die Bibel beschreibt die Sünde als solches, nämlich, dass wir nicht an ihn glauben und ohne ihn leben. Das ist die Sünde. Und alles andere ist ja nur eine Folge davon, dass wir uns nicht an seine Gebote halten, an dein Wille geschehe. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um diese Kluft, die zwischen dieser Vaterbeziehung, zwischen diesem allmächtigen Gott und uns Menschen ist, eben aufzuheben, zu überbrücken. Und er ist für uns in den Tod gegangen und er ist für uns auferstanden, so dass wir mit seinem Tod diese Überbrückung erleben dürfen, dass unsere Sünde getilgt ist, dass unser Tod, den wir eigentlich verdienen als Gottlose, dass diesen Tod er für uns gestorben ist. Und so wie er auferstanden ist, so leben auch wir in diesem neuen Leben, in der Auferstehungskraft durch den Heiligen Geist, der uns ja verheißen wurde und den wir empfangen als Kinder Gottes, wenn wir unser Leben ihm weihen. Vater unser, der du bist im Himmel, ist auch das Bewusstsein, wo kommt mir Hilfe her? Dein Wille geschehe. Das ist ein Bekenntnis, wo ich sage, ich will ja in meinem Leben, also nochmal die große Lebensfrage, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn des Lebens? Ich will, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht. Das ist sinnvoll in unserem Leben, wenn der Wille Gottes in unserem Leben passiert. Und zwar nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf Erden. Wir wissen, dass im Himmel alles vollkommen ist. Und wenn sich alles mal aufgelöst hat, wird alles vollkommen sein. Und hier unten auf Erden erleben wir vieles, was eben nicht vollkommen ist und was Hilfe braucht, was das Eingreifen Gottes braucht, was die Änderung braucht, was wie ein Wunder ist. Und deswegen bete ja, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich weiß, dass es im Himmel vollkommen ist und dass im Himmel alles funktionieren wird, aber hier unten auf Erden ist einiges im Argen. In meinem Leben funktioniert vieles nicht und ich wünsche mir dieses Eingreifen Gottes, dass sein Wille dort geschieht und dass er daraus herrlich sich erweist. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir in diese Vaterbeziehung zu diesem allmächtigen Gott wirklich leben und zwar nicht nur einmal als Bekenntnis, wenn wir uns bekehren oder uns taufen lassen, sondern dass dieser fortlaufender Prozess ist. Weil ich sage euch nur ein Beispiel. Wir sitzen beim Doktor und haben irgendeine Untersuchung hinter uns und wir warten auf das Ergebnis. Und wir ahnen das Ergebnis und wir wollen das Ergebnis gar nicht hören. Weil wir wissen, was das Ergebnis bedeutet. Das muss nicht immer gleich der Tod sein und ein leidenvolles, schmerzhaftes Ende. Das kann einfach sein, dass mit dieser Diagnose ist halt zukünftig unser Leben extrem eingeschränkt oder es braucht halt eine extrem komplizierte, langwierige OP mit Behandlung hinterher und Gedöns. Und wir wollen das nicht. Wir hätten das am liebsten so mit Fingerschnippen und fertig. Und dann sitzt du in dem Wartezimmer und betest, dein Wille geschehe. Und plötzlich ist es die Beziehung zu der Situation eine ganz andere, weil du spürst, dein Vater im Himmel hat das in der Hand. Natürlich kann er das vollkommen machen und sofort heilen. Aber auch der Prozess, den du jetzt vielleicht möglicherweise mit der Diagnose vor dir hast, eröffnet wieder viele Türen und Möglichkeiten und Chancen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, selber Geduld zu lernen und ausharren, das ein oder andere zu ertragen. Du wirst auch vielleicht, das kannst du aber erst hinterher sehen, vor dem einen oder anderen bewahrt, weil jetzt ist ja vieles nicht mehr möglich, weil du ja in dieser Therapie oder OP steckst oder in dieser Maßnahme. Und deswegen kannst du jetzt was nicht tun und plötzlich erlebst du, wie wenn du das jetzt nicht gehabt hättest, hättest du was anders getan, wärst vielleicht mit dem Schiff untergegangen, weil du auf einer Kreuzfahrt bist und das Schiff, das du gebucht hast, ist untergegangen. Das sind alles Dinge, die du so im Nachhinein dann weißt, aber im Vorhinein weißt du es eben nicht. Aber was ich sagen will ist, wenn du in der Situation sitzt und du betest, dein Wille geschehe, du bekommst eine andere Beziehung zu dieser Geschichte, die dir Angst macht, die dich problematisch beschäftigt und Sorgen bereitet und du weißt, er sitzt auf dem Thron, er regiert und du bist sein Kind und bist in seiner Hand. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme. Wir wissen, dass dieses Reich nicht ein Reich ist, das es nur im Himmel gibt, sondern wir wissen, dass dieses Reich Gottes, so hat es Jesus gesagt, hier unter uns ist, in unserer Mitte beginnt, in unserem Leben beginnt. Und deswegen will ich, dass dieses Reich sich in mir ausbreitet. Herr, nimm du Platz in meinem Leben. Dein Reich soll sich in meinem Leben ausbreiten. Und natürlich nicht nur in meinem Leben soll es sich ausbreiten, das soll sich auch ausbreiten in meinem Umfeld. Andere sollen das mitbekommen, sollen davon profitieren. Die sollen das spüren, dass ich nicht nur von Frieden spreche, sondern dass ich Frieden ausstrahle und dass ich Frieden habe. Aber wenn man mich noch so traktiert, komme ich nicht aus der Ruhe. Das ist auch für mich immer wieder schwer. Aber wir dürfen ja lernen. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Wir haben jeden Tag so viele Chancen, wo wir lernen können und uns als Christen beweisen können. Ja, Christsein am Sonntag hier auf dem Stuhl ist ja einfach. Aber dann im Alltag, wenn es dann darum geht, Farbe zu bekennen, Frieden zu haben, nicht den Kragen platzen zu lassen und das auch nicht einfach bös hinunterzuschlucken und zu vergraben, sondern versöhnt mit dieser Welt zu sein und mit diesen Umständen und mit diesen Nicht-Friedensstiftern oder Kriegstreibern oder Stänkerern oder wie wir sie benennen wollen. Es ist ein wunderbares Gebet und es taucht immer wieder in den Sinn des Lebens ein mit jeder Antwort. Unser tägliches Brot gib uns heute. Die Sinnfrage, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn des Lebens? Und diese, unser tägliches Brot gib uns heute, berührt eine existenzielle Frage des Lebens, des Daseins. Und jetzt leben wir in so einem hochmodernen 2022, wo wir denken, dass alles in Hülle und Fülle im Übermaß vorhanden und plötzlich kommt so ein Krieg und wir merken, alles kommt jetzt aus der Ukraine. Das Getreide, die Chips, also die Mikrochips, alles kommt aus der Ukraine. Spülmittel kommt aus der Ukraine, es ist alles doppelt so teuer. Also ich will jetzt darüber nicht Flaxen machen, aber wir merken, dass auf einmal Nahrungsketten unterbrochen sind. Holz extrem teuer, warum auch immer. Also der Wald ist dasselbe wie vor einem halben Jahr. Und die Holzbriketts, die gepresst werden, sind die gleichen Späne, die im Sägewerk anfallen wie vor einem halben Jahr. Aber die Holzbriketts kosten jetzt dreimal so viel. Und da kann man keiner sagen, dass der LKW, der jetzt so teuer ist mit dem Transport. Natürlich kostet die Pressmaschine mit der Energie ein bisschen mehr, aber kann man keiner sagen, dass das das Dreifache jetzt kostet. Wir merken, dass unsere Existenz auf einmal extrem bedroht ist. Und ich mache jetzt hier kein leichtes Spiel. Es gibt Leute, die haben ein Gehalt, mit denen müssen die auskommen, schon seit langem. Und die haben das bis jetzt so gerade jeden Monat hingebracht. Und jetzt steigen die Preise in Höhen, wo du sagst, also wie gesagt, jetzt nur als Beispiel, das Dreifache für Holzbriketts. Für Gas gibt es Zuschlag, für Strom gibt es jetzt dann Zuschlag. Wir steigen in Höhen, die machen uns Angst. Das heißt, hier sind Existenzängste da. Und unser täglich Brot, gib uns heute, berührt genau diese existenzielle Frage des Lebens, wie bin ich versorgt? Und da spielt es keine Rolle, ob wir vor wie viel tausend Jahren gelebt haben und irgendwo was roden mussten, dass man ein Stück Feld bebauen konnte, um irgendwas zu ernten, um versorgt zu sein. Oder ob man jetzt irgendeinen Job sucht, wo man dann Geld verdienen kann, um eben dann was kaufen zu können. Oder ob man jetzt die Fragen, wie heute in dieser arbeitsteiligen Welt, wo wir globalisiert sind und in der ganzen Welt unsere Teile verteilen, die wir dann an irgendeinem anderen Produktionsstandort wieder zusammensetzen und als komplettes Produkt dann verkaufen und die Kette ist abgerissen und funktioniert nicht mehr. Deswegen können wir keine Autos mehr ausliefern im Moment. Existenzielle Fragen. Und jetzt kann man sagen, Auto ist ein Luxusgut, kann man halt nur den alten fahren. Man braucht ja nicht unbedingt ein neues Auto. Aber wenn dann der Kollege sagt, er kommt mit seinem Geld nicht mehr klar, er kann diese Kosten, die jetzt auf einmal aufgerufen werden, nicht mehr bezahlen. Wo soll er das Geld herbringen? Dann sind es existenzielle Nöte. Und die begleiten uns durch alle Jahrhunderte, durch alle Jahrtausende hindurch. Also nochmal, ganz egal, ob du jetzt einen Wald roden musst, um irgendeinen Acker zu machen, um dort irgendwas vor wie viel tausend Jahren anbauen zu können. Oder ob es heute die Frage ist, welche Arbeit tue ich oder wie viele Jobs muss ich machen, um das Geld zu verdienen, damit ich meinen Lebensunterhalt eben bedienen kann. Natürlich kann ich nur ein paar Abstriche machen mit dem Luxus, aber irgendwo sind die Kosten von den Grundbedürfnissen des Lebens heute so hoch, dass manche damit nicht mehr klarkommen. Und da greift eben dieses Wissen, unser täglich Brot gib uns heute, dass unser Vater im Himmel, der auf dem Thron sitzt, seine Kinder nie im Stich lässt und immer versorgt hat. Das gibt uns Ruhe im Leben. Das ist so ein Ruhepol, wo wir uns ausruhen können, wo wir sicher sein dürfen, dass Gott uns versorgt, dass er uns niemals im Stich lässt. Und egal wie düster es ausschaut, Gott wird unsere Finsternis immer wieder erhellen und wird uns Licht geben. Und wenn nichts zum Essen da ist, kommt plötzlich von irgendeiner Ecke Essen. Und wenn kein Geld da ist, kommt plötzlich von irgendeiner Ecke ein Einkommen oder eine Zuwendung oder Unterstützung. Und wir werden versorgt. So ist unser Gott, so ist unser Vater im Himmel. Und nochmal, dieses Vater unser ist eine Antwort auf die Grundfragen des Daseins und des Lebens. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch das ist ein existenzielles Thema in unserem Leben, in unserem Dasein. Die Schuldfrage. Schuld und Sühne ist ein großes Thema in der Menschheit. Schuld und Sühne. Deswegen gibt es die Kriege. Deswegen gibt es die Streitigkeiten. Deswegen gibt es die Gerichte. Den ganzen Tag sind wir beschäftigt mit Schuld und Sühne. Ich habe in einem Unternehmen gesagt, in diesem Unternehmen müsste sich die Kultur, die das Unternehmen lebt, verändern. Warum? Weil dieses Unternehmen lebt eine Schuldkultur. Und das merkt man ganz einfach, wenn du irgendeinem Mitarbeiter irgendwas sagen möchtest, dann sagt er als allererstes, ich war es nicht, ich bin nicht zuständig, oder musst du jemand anders fragen? Ich habe noch gar nichts gefragt. Ich habe auch noch gar nichts gesagt. Ich will dir jetzt was erklären, was hier meine Frage ist. Und das will ich jetzt mit dir klären. Ja, ich bin da nicht zuständig. Ich kann da nichts dafür. Und da musst du den fragen. Also sofort diese Abweisung von irgendeiner Verantwortung. Und das kommt daher, dass eine Schuldkultur herrscht. Dass man für alles sofort schuldig gesprochen wird. Man darf keine Fehler machen. Fehler werden sofort geahndet mit Abmahnung und Kündigung und wie auch immer und Runterstufung im Job. Und da herrscht eine extreme Schuldkultur. Deswegen ist da ein extremes Misstrauen. Und keiner sagt dem anderen dann nur irgendwas zu oder lässt sie in die Karten blicken. Also nichts von Transparenz, was man sich ja oft wünscht. Und Zusammenarbeit, weil jeder schottet sich ab, um ja nicht irgendwie in der Schusslinie zu sein. Und das für ein Unternehmen extrem schlecht. Also wir sind sehr beschäftigt in unserer existenziellen Daseinsform mit dieser Schuldkultur, mit Schuld und Sühne sind wir beschäftigt. Wenn man mal in die Selbstmordraten hineinschaut, wie viele Menschen nehmen sich das Leben, weil sie mit ihrer Schuld nicht fertig werden? Mit dem, was sie getan haben, das ist unwiederbringlich kaputt. Die sehen da keinen Lichtblick, keine Hoffnung, dass sich irgendwas nochmal ändern würde, dass sich irgendwas verbessern würde, dass man das irgendwie richten könnte oder zum Guten wenden könnte. Und das Zweite, das hängt eben auch in diesem Gebet mit drin, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist die Thema, wie werde ich dann als Schuldiger gesehen? Das heißt, wie ist die Außensicht auf mein Leben? Damit kommen viele nicht klar. Jetzt habe ich das so verbockt, ich kann mich nirgends mehr blicken lassen. Keiner will mehr was von mir wissen. Man nimmt mich nicht mehr an, ich bin geächtet, ich bin verstoßen. Ja? Und weil Menschen ungeliebt sind, geächtet und verstoßen, deswegen wollen sie aus diesem Leben ausscheiden und gehen in den Freitod. Also Schuld und Sühne ist ein großes Thema, deswegen spiegelt es sich auch wieder in diesem Vater unser. Vergib mir meine Schuld. Er ist der große, allmächtige Gott und er hat Jesus in diese Welt gesandt, um uns zu versöhnen mit ihm, aber auch in dieser Welt untereinander und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sollen ein versöhntes Leben führen mit uns selber und natürlich mit Gott und natürlich auch in dieser Welt mit unseren Mitmenschen. Großes Thema. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es ist auch ein existenzielles Thema. Wir wissen um die Existenz des Bösen. Und manchmal hat das Böse so eine Form, dass wir sagen, das ist so böse, dass es kaum aussprechbar ist. Das ist unaussprechlich. Das ist unfassbar böse. Wir wissen um das Böse in unserem Leben. Und mit dem Gebet, nochmal existenzielle Frage unseres Daseins, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn unseres Lebens, habe ich eine Antwort, wo ich sage, Gott, ich weiß um dieses Böse in dieser Welt, ich weiß um das Böse, das in mir als Sünder steckt. Der ein oder andere sagt vielleicht sogar dieses Potenzial, was da in mir schlummert. Aber hilf mir. Hilf mir durch dieses Böse, hilf mir von diesem Bösen. Und Jesus Christus sagt zu uns, er hat uns zu Überwindern gemacht. Wir haben durch ihn die Macht und die Kraft, das Böse zu überwinden. Und dazu möchte uns Gott gebrauchen. Jetzt wieder die Sinnfrage in unserem Leben. Was ist der Sinn unseres Lebens? Das Böse zu überwinden. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Böse zu überwinden. Zu besiegen. Er hat besiegt am Kreuz und sein Sieg ist unser Sieg. Mit ihm dürfen wir weit überwinden. Warum? Weil er uns stark macht. Wir werden zu Überwindern, zu Siegern. Wir dürfen mit ihm auf dem Siegerthron sitzen. Das hat er uns verheißen. Dein Reich komme, also dein Wille geschehe wie im Himmel. Da ist es schon klar. Wir dürfen mit ihm auf dem Thron sitzen. Also auch auf Erden. Wir wollen das wirksam werden lassen in unserem Leben. Existenzielle Frage. Das Vaterunser ist die Antwort für unser Dasein. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir wissen um dieses ewige Reich und wir wissen um die Kraft Gottes. Es ist in uns. Existenzielle Frage des Lebens, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn meines Lebens? Ich will dieses Reich, diese Kraft, diese Herrlichkeit in meinem Leben präsent haben. Und ich weiß, dass es da oben in der Ewigkeit in jedem Fall funktioniert. Und auszugsweise darf ich es immer wieder in meinem eigenen Leben erfahren und sehen. Aber damit will ich es ja nicht begnügen oder mich nicht begnügen, dass ich es auszugsweise hin und wieder mal erlebe. Ich wünsche mir, dass das permanent in meinem Leben präsent ist, dass ich das mehr und mehr erlebe und dass ich das mehr und mehr auch anderen weitergeben kann. Dass ich das für die erlebbar mache, für die greifbar mache, für die so mache, dass die sagen, ja, ich bin dabei, das will ich auch haben, was der hat. Ich will das erleben, was der erlebt. Und dazu möchte ich uns heute Morgen einladen und wirklich auch anreizen, dass man das Gewürz aus eurem Lebensschrank wieder rausnimmt und euch mal überprüft, wie beantwortet ihr denn die Fragen des Lebens aktuell? Also irgendwann habt ihr den Glauben ja mal eingetütet. Und dann vielleicht in einem schönen Gefäß verpackt und in den Lebensschrank gestellt. Die Frage ist, würzt ihr auch jeden Tag damit? Und darauf kommt es an, dass wir mit dem Ding würzen, dass wir umgehen damit. Und je mehr wir mit dem Ding würzen, umso mehr lernen wir auch die Nuancen dieses Gewürzes kennen und können mit dem Gewürz spielen und halt mit den vielen Gewürzen, die es im Reich Gottes gibt, spielen und können da Geschmäcker zaubern. Das ist ja wunderbar. Aber es kommt auf uns drauf an, ob wir es tun. Und das Zweite, was ich am Anfang vor der Predigt gesagt habe, was ich mir eben wünsche, ist, vielleicht könnt ihr mit dem einen oder anderen dadurch auch anders ins Gespräch gehen. Viele Menschen, die dem Glauben fernstehen, kennen das Vaterunser. Warum? Weil es halt früher in der Schule unterrichtet wurde. Weil, wenn man auf irgendeiner kirchlichen Veranstaltung ist oder bei einer Beerdigung ist, weil es dort gebetet wird. Und nochmal, es braucht keine große theologische Erklärung, um das zu verstehen. Es ist einfach unsere Herzensantwort auf die große Frage des Lebens. Und so kann man mit Menschen ins Gespräch kommen, weil jeder trägt in uns diese Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin und was ist der Sinn des Lebens? Und das Vaterunser liefert deine Herzensantwort. Und das kann man den Menschen erklären. Deine Suche ist erst zu Ende, wenn du dich einreißt als Kind Gottes und er dein lieber Vater ist. Dann hört deine Suche auf und dann geht dein Abenteuer los. Und ich habe jetzt vieles über diese existenziellen Sequenzen der Lebensfrage gesprochen. Die treiben viele Menschen um. Seid mal mutig und redet mit denen darüber. Ihr werdet merken, da gibt's mehr Ängste, als ihr vermutet. Und wenn man mit Menschen mal im Gespräch ist, dann sind die auch bereit, diese Ängste mal zu schildern und euch zu beschreiben, was die umtreibt. Und natürlich haben wir nicht immer so die Antwort, das wäre schön. Aber wir haben immer die Hoffnung, die wir verbreiten können. Wir haben den Glauben, den wir verbreiten können. Und wer glaubt, der wird zum Schauen kommen. Und unsere Hoffnung lässt uns nie zu Schanden werden, sondern wir werden erleben, was wir glauben. Ja, und Gott greift in unserem Leben ein. Warum? Weil er uns ja nicht im Unklaren lassen möchte, ob er wirklich existent ist oder nicht. Er liefert uns ja Beweise, dass er lebt, dass er in unserem Leben eingreift, dass er der allmächtige Gott ist und handelt. Und das möchte ich uns mitgeben. Und dafür seid ihr da, dass wir Reich Gottes verbreiten und dass sein Wille in unserem Leben geschieht. Gott segne euch dazu. Amen.